Finanzen und Nachhaltigkeit, das waren irgendwie lange Zeit zwei verschiedene Welten. Die Brücke zu schlagen zwischen dem Renditestreben der Finanzwelt und den großen umwelt- und sozialpolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist für mich eine wunderbare neue Mission, die hoffentlich viele Menschen eine bessere Zukunft sichert. Das Zitat könnte von mir sein. Ist es aber nicht, sondern ich habe das von Klaus Wobbe zitiert. Wer das ist, kommen wir sicher noch vorbei. Heute ist wieder einmal Zeit für 11:05 und ich darf heute erstmalig zwei Gäste begrüßen, worauf ich mich besonders freue. Als erstes herzlich willkommen, liebe Scarlett Eckert.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Die liebe Scarlett ist Gründerin und Geschäftsführerin der Intel Foundation. Und sie möchte die Zukunftsaussichten kommender Generationen verbessern. So zitiere ich dich von eurer Seite. Es geht heute mit ihr aufs Meer, also eigentlich mit euch beiden. Dazu gibt es einen kurzen Abstecher nach Vietnam, einer der artenreichsten Gebiete der Welt. Und wir kommen streichen sogar heute ein bisschen Kunst in unserem heutigen Podcast. Und ich hatte gesagt, wir sind zwei. Fritz Neumeier, herzlich willkommen, auch du hier in dieser Runde.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, der liebe Fritz ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Oceans 2050. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir sicher heute auseinandernehmen. Er ist professioneller Architekt und restauriert die Meere. Finde ich schon mal eine spannende Kombination. Er setzt auf Meeresalgen statt auf Bäume. Das sollte dann nochmal jemand neugierig machen, hoffe ich. Und er will ein Vermächtnis des Reichtums der Ozeane für zukünftige Generationen schaffen. Also ich glaube, eine Menge, Menge Gesprächsstoff. Es steht heute wirklich bei 11:55 eine Menge auf dem Spiel. Denn es geht ums Entwerfen von Ökosystemen mit digitalen Tools, regenerativem Anbau, Wiederherstellung von Biodiversität, Schutz von Küstenerosion, Aussterben endemischer Arten und Schaffung von Arbeitsplätzen. Also eigentlich Gesprächsstoff, glaube ich, für mehrere Wochen, hätte ich jetzt gesagt. Ich freue mich zumindest, dass ihr heute beide da seid und nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Okay. Liebe Scarlett, wer dich nicht kennt, wer ist Scarlett Eckert?
Ja, gute Frage, sich das mal selber zu stellen, auch wer ist man eigentlich oder wer möchte man sein? Und ich bin ja in erster Linie ein Familienmensch. Ich bin Mama eines 4-jährigen Sohnes, Ehefrau und ja, Tochter, die im Familienunternehmen tätig ist und ja, in Tandem in erster Linie mit meinem Vater unterwegs bin, den du eben schon zitiert hast.
Genau, da ist die Brücke, warum ich Herrn Wobbe, Klaus Wobbe zitiert habe, den ich auch schon netterweise kennenlernen durfte. Liebe Scarlett, hast aber ein bisschen untertrieben, ne? Du beschäftigst dich privat und deinem Berufsleben mit Gemeinnützigkeit und bist gemeinnützig engagiert. Was ist der Treiber, der Auslöser gewesen? Warum so ein Schwerpunkt in deinem Leben?
Ja, was ist das der Auslöser gewesen? Also meiner ersten, sage ich mal, gemeinnützigen Erfahrung, die waren in Südafrika im Township. Ich war während meines Studiums in Südafrika zu einem Austausch sozusagen, um Englisch zu lernen. Und ich habe mich so ein bisschen in das Land verliebt und mir war klar, ich musste auf jeden Fall nochmal zurück. Und es gab eine glückliche Fügung, sag ich mal, durch Freunde der Familie, die gemeinnützig in Südafrika tätig sind und da unter anderem einen Kindergarten unterstützen und ein Umweltcamp für Schulklassen. Und ja, da war ich dann tätig und habe unterstützt und eine tolle Zeit verbracht mit vielen lieben Kindern. Und wir haben gemeinsam dort auch ja, gelernt. Also ich habe auch viel gelernt über die Umwelt, über ja, Südafrika auch. Und irgendwie finde ich, wenn man sich so anfängt, privat damit mehr zu beschäftigen, möchte man auch im Beruflichen das irgendwie ja, miteinander vereinen können und nicht einfach irgendeine Arbeit machen, sondern ja auch irgendwie einen Sinn in seiner Arbeit sehen, weil man ja doch sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringt. Und ja, so ist das gekommen, unter anderem auch natürlich durch die Corona-Krise, dadurch durch den Umstand, dass ich Mutter geworden bin und mein Vater einen Enkel bekommen hat. Und auch ein Grund dafür war, dass wir eine Firma verkauft haben. Und mein Vater gesagt hat, er setzt sich jetzt noch nicht zur Ruhe, er möchte noch mal was bewegen und auch seine Expertise dazu nutzen, was zurückzugeben. Das waren so die Gedanken dahinter.
Spannende Treiber, also dementsprechend hat es ja schon sehr früh dein Engagement begonnen, ne? Und wenn es eine Sprachreise ist, die der Auslöser ist an der Ecke. Ich glaube, da hat jeder auch seine Geschichte von uns. Was ist dir besonders wichtig, wenn du dich da engagierst? Was ist so, wo du sagst, das muss sein?
Na, ich glaube, jeder, für jeden ist das so ein bisschen individuell, wofür er brennt. Und bei mir war das schon immer so die Natur. Ich bin ein geborenes Pferdemädchen, bin auf dem Bauernhof groß geworden. Also meine Eltern leben auf dem Land. Deshalb hat man da eine gewisse Naturverbundenheit und entwickelt dafür einfach so seine Leidenschaft. Und das Wichtige dabei ist einfach, dass man dahinter stehen kann und dass man das jetzt nicht einfach macht, weil man es vielleicht machen muss oder weil irgendjemand erwartet, dass man das macht, sondern dass man das gerne macht und ja, wie gesagt, dahinter steht.
Das eins uns drei, würde ich jetzt behaupten, dass wir das aus Überzeugung machen und nicht, weil wir müssen, bin ich mir ziemlich sicher, in unterschiedlichen Rollen. Dankeschön, lass uns direkt in die Stiftung kommen. Sozusagen, was ist die Mission eurer Stiftung? Was ist der Hintergrund? Was wollt ihr bezwecken?
Unsere Mission ist eine gemeinsame Mission mit Intercon und Intercon Foundation und die nennt sich Alpha for Impact. Und das Alpha, das sind ja überdurchschnittliche Erträge, die wir mit zwei Investmentfonds erzielen. Und 20% der Einnahmen, die aus diesem Fondsmanagement und auch der Fondsberatung generiert werden, werden an die Intercon Foundation gespendet. Und ja, ich habe dann die dankenswerte Aufgabe, diese Gelder an Projekte weiterzugeben, Projekte zu fördern. Und das ist sozusagen dann der Impact-Teil, den ich hauptverantwortlich in meinen Händen habe. Und hier fokussieren wir uns auf die Wiederherstellung von Biodiversität und gesunde Ökosysteme zu erhalten. Und ein besonderer Fokus liegt eben auch auf den Meeren. Weil 70% des Planeten ist
blau.
Ist blau, genau. Ja. Und jeden zweiten Atemzug verdanken wir dem Ozean. Und dennoch ist es, wenn wir jetzt von den SDGs sprechen, das am größten unterfinanzierteste Ziel.
Direkt die perfekte Brücke zu Fritz, das Thema Meer und Ozean. Ich zitiere euch mal, ich weiß nicht, ob es von dir persönlich ist, Fritz, aber von der Internetseite auf alle Fälle. Einst staunten die Menschen über die Geheimnisse des Ozeans. Jetzt konfrontieren wir uns mit seiner Zerbrechlichkeit. Ich finde das ein wunderbares Zitat. Ich glaube, das beschreibt sehr gut, was vielleicht in den letzten 150 Jahren passiert ist, ne? Weil es ist ja genau das Zeitfenster, wo wahrscheinlich sich das meiste bewegt hat. Ja, lieber Fritz, wer dich noch nicht kennt, gibt bestimmt ganz wenige, aber was sollten die über dich wissen?
Nee, da gab es jetzt viel, was ihr mir vorlegt. Vielleicht mal fangen wir vor Ort an. Ich bin Berliner, ne? Wie du meintest, Architekt. Und so, fast so eine umgekehrte Geschichte von dir. Ich bin zwar auch so, ich hatte in unserer Generation das Privileg, viel zu reisen und war immer im Ozean als Kind, als von klein auf. Also ich hatte schon so eine Ozeanverbindung, bin aber schon ein richtiger Städter und habe dann in die Ozeane geheiratet, sozusagen.
Meine Frau die Sehnsucht nach dem Meer.
Meine Frau kommt aus einer der berühmten Ozeanfamilien der menschlichen Geschichte und dann... wir waren dann in Berlin sogar und ich habe die hierher gezerrt. Und dann war ich so die erste Zeit immer der, wie man es so, die Frau setzt sich für die Ozeane ein, das ist eine tolle Sache, dass man dann so der unterstützende Ehemann und guckt immer, wie man so reinfuckeln kann. Und dann irgendwie kamen wir uns auch die Kinder. Und das ist dann so ganz interessant, das ist so ein Horizont-Shift, wenn auf einmal wirklich so auf so einer ganz tiefen menschlichen Ebene der Grundgedanke nicht mehr nur das eigene Leben ist, sondern auf einmal so, weil man die meiste seiner Zeit und seiner Energie sind jetzt auf einmal auf so Fragen gerichtet, die auf die Zukunft der Kinder zielen. Und dann, ne, dann kommt so dieses, das ist für mich immer so der natürlichste Weg, Nachhaltigkeit zu erklären, also was das so bedeutet. So auf einmal, wenn man Kinder hat, dann merkt man auf einmal, dass das der Großteil ist, mit dem man sich so beschäftigt. Und wie gesagt, so die Hälfte aller Energie und aller Fragen werden immer durch diesen Filter angeguckt. Und um es mal kurz negativ zu formulieren, macht er keinen Sinn, mit der Hälfte seiner Lebensenergie die Zukunft der Kinder aufzubauen, um dann mit der anderen Hälfte die die Sachen gleichzeitig wieder irgendwie abzubuddeln. Und das ist so für mich eine natürliche Art der Nachhaltigkeit. So, aber lange Vorrede hier, dann irgendwann so kam so dieser Shift vom unterstützenden Ehemann, weil wir dieses so einen schönen so einen Narrativwechsel hatten. Also ich habe meiner Frau immer so, das kann ich vielleicht noch mal so persönlich sagen, weil das hat echt ein bisschen wehgetan, jetzt gerade aus der Perspektive meiner Frau. Die ging dann immer los und kam immer zurück aus den Ozeanen. Und ich habe wirklich so in den Augen gesehen, wie das Flackern immer runterging. Die kam dann irgendwo, ich weiß nicht, da gab es einen, so 2018 war das, glaube ich, kam sie aus Zipperdan zurück, da irgendwo in einem der letzten Meeresparadiese und war echt nur so, oh Gott, ich will nicht mehr tauchen. Das ist für mich so, wie ich, das ist alles Geisterstätte. So meine Freunde, meine Jugendfreunde, die sind alle weg. Und das ist ja wirklich hart. Und dann hatte sie so einen fiesen Moment, wo sie meinte, so in diesem, kommt wahrscheinlich später nochmal, diesen Cousteau-Generations, so Großvater, ihr Vater war eine ganz wichtige Person. Sie und ist der Job meiner Tochter, wenn die so alt ist wie ich, dass die, diese vierte Cousteau-Generation, dass die den Nachruf auf die Ozeane schreiben müssen? Ist das wirklich so? Sind wir da? Das war dann natürlich so ein bisschen deprimierend. Und dann kam die 2019 auf einmal so von so einem Gespräch zurück mit Carlos, den hattest du, glaube ich, da auch irgendwie in der Vorbereitung erwähnt, von unserem Wissenschaftler, und war so zack, voll an und meinte, hey, ich hab mit Carlos gesprochen und ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen aus der persönlichen Perspektive, ja. Und habe ihn gefragt, so, hey, sag mal ganz ehrlich, ist das jetzt durch hier? Also machen wir unseren Job jetzt noch, aber haben wir den Krieg hier verloren? Das ist jetzt nicht meine Sprache, nicht ihre. Und Carlos, wie immer so ist, meinte, nee, überhaupt nicht. Ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber. Ich schreibe jetzt dieses riesige Paper, das hieß Rebuilding Marine Life. Und wir können hier unsere Wissenschaft aus den letzten Jahren, wir haben das alles zusammengetragen, wie sie zeigen, wir können nicht nur irgendwie den Krieg nicht verlieren, sondern wir können die Ozeane wieder aufbauen. Dahin, wo die mal waren, als dein Großvater die entdeckt hat. Weil du meinst gerade was von 150 Jahren, bei den Ozeanen spezifisch ist es wirklich so, ne? Der Großvater meiner Frau, der hat der Welt die Ozeane gezeigt. Ne? So Tauchen erfunden, die Kamera unter Wasser gehalten, eure Generation. So, ich kann es nicht mehr ganz mitbekommen, mir war das auch nicht so ganz klar, was ich da einheirate. Aber das war in den 70er Jahren das große Phänomen. Dieser Cousteau, der da rumreiste und der Welt zeigte, wie es unter der Wasseroberfläche in diesen Ozeanen aussieht. Und daran können wir halt festmachen, dass wir seitdem ist mindestens die Hälfte weg. Und jetzt haben wir gerade so Verlustquoten, die nicht mehr witzig aussehen. Aber dieser Paradigmenwechsel, und da kommt vielleicht auch mein Architekt sein dazu, so, davor war es eben dieses Narrativ aus den 70ern, 80ern über Protect and Conserve im Englischen, also Schutz und konservieren, das ist so, dieses, so eine schöne deutsche Negativenergie. Wir verbieten den anderen, dass sie was kaputt machen, aber da ist halt keine besonders spannende Energie drin in diesem, ne? Wir haben so einen zynischen Satz, den kann ich eigentlich nur auf Englisch, so the best day in conservation is where you don't lose. Also in dem Modell ist so, wenig verlieren ist ein Erfolg und damit kriegt man nicht viele Herzen aktiviert. Und in dem Moment, wo auf einmal so, hey, wir machen jetzt ein Ziel da oben und bauen wieder was auf, da ist natürlich so bei mir der Architekt, ne? Aufbauen, bauen. Und dann können wir, glaube ich, als Deutschen auch, wir können ganz gut nachvollziehen, wir wissen, was da im Wiederaufbau für eine Energie drin steckt. Und da kann man Leute so ein bisschen anders für begeistern. Und der Energieshift hat dann dazu geführt, dass ich so, ich glaube, das hat meine Frau auch ganz schlau angestellt, dass die mich dann immer weiter so eingehangelt hat. Und auf einmal, ja, dann wurde es so ein Programm.
Hast du mir noch nicht vorgestellt. Also ich kann mir jetzt kein Urteil bilden, aber ich nehme das jetzt mal so offen hin. Ich würde aber sozusagen, ich glaube, für mich war das ein sehr schönes Bild. Ne? Warum sollte ich jetzt zu 50% mich um die Zukunft meiner Kinder kümmern? Also am besten natürlich 100%, aber auch mit den anderen 50% deren Zukunft kaputt machen. Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Bild, was ich da gerne nochmal wiederholen möchte. Oder wie du gerade sagst, wie sich die Meere, die Ozeane verändert haben, was da an 50% hat. Warst du wieder bei 50%? Kein Mensch weiß, ob es jetzt genau so und so viel ist, aber was da kaputt gegangen ist.
Lass mich eine Sache noch dazufügen, ja. Entschuldigung, ohne dich abschneiden zu wollen. Nein, es gibt noch zwei so ganz einleuchtende Dinge dazu.
Ja.
Im Englischen ist es auch noch ein bisschen klarer, aber das funktioniert auch auf Deutsch. Also Nachhaltigkeit ist für uns, ist auf Deutsch deutlich besser als dieses englische Sustainability. Mhm. Im Englischen ist es wirklich so einfach nur ein Pfeil. Da muss man eigentlich immer sofort fragen, sustain what? Im Englischen gibt es wirklich diesen Ausdruck, sustain a coma patient. Also einen Koma-Patienten zu erhalten, ist kein meine Frau sagt immer so ganz zynisch, deswegen kommt ja nicht Weihnachten vorbei, wenn ein Kummer liegt. Und das ist im Deutschen ein bisschen besser, weil es, glaube ich, kommt aus der preußischen Forstwirtschaft und es hat schon dieses Generationsdenken. Aber trotzdem, da steckt Erhalt drin. Und Erhalt ist so lange spannend, solange das, was man hat, noch wert ist, dass man darüber wirklich sagt, okay, das erhalten wir jetzt. Und bei den Ozeanen ist es so, wenn die jetzt halb tot sind und immer schneller sterben, dann müssen wir uns nicht mehr über Erhaltung unterhalten. Dann geht wirklich das Einzige, was dann interessiert, ist Wiederaufbau. Und da ist die eine Generationslinse halt schön. Ja. Wenn man sich einfach sagt so, okay, was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Ich greife jetzt mal auf deine Frage von später vor. Für mich ist es, denk dir die Welt für deine Kinder und die Enkelkinder und dann überleg dir, was du machen musst, dass du dahin kommst. Und das ist, glaube ich, so das einfache Ding. Und dann mein letzte Zahlending, das mag ich so gerne, es gibt dieses, da werden immer alle sauer, es gibt dieses 1% for the Planet. Das ist so ein kleines Ehrenlabel, was Businesses sich als Ehrenlabel. Und ist auch gut, freue mich über alles. Aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie Mathematiker oder Physiker ist, energetisch ist das ein Desaster. Wir werden nie dahin kommen, dass wir mit 1%, was wir irgendwie spenden, 99% aufräumen können. Und es ist irgendwie viel wichtiger, als eben zu sagen, wie kommen wir mit der Energie, mit der wir 99% unserer Sachen machen, dahin, dass wir nicht mehr Schaden anrichten, sondern eigentlich in die richtige Richtung
schauen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn da 99% dagegen stehen, die dann welchen Prozent es auch immer Schaden anrichten, ist das 1% wahrscheinlich eher ein Tropfen auf dem heißen Stein, der wenig bewirken wird. So, jetzt hast du immer von deiner Frau gesprochen. Ich wusste das nicht, dass sie ja sozusagen, habe ich gerade eine Bildungslücke gehabt. Aber das ist sozusagen, wir sind ja fast live. Also, wir reden über Alexandra Cousteau aus der berühmten Familie Cousteau. Ich glaube, die muss ich keinem vorstellen, keinen Experten oder Nicht-Experten an der Stelle. Preisgekrönte Verfechterin der Wiederherstellung und des Reichtums der Ozeane. Und sie hat dich mit eingezogen, haben wir jetzt gerade gelernt. Sehr schön, ne? Sie ist eine sehr gefragte Beraterin weltweit für sehr ehrgeizige Umweltorganisationsthemen, habe ich wahrgenommen jetzt beim vorhergehenden Reinlesen und ist dafür, ja, keine Überraschung. Ich glaube, bei dem Elternhaus da auch mehrfach ausgezeichnet worden, weil da eine hohe Expertise da ist. Und du hast ja gerade gesagt, man baut auch auf die Erfahrung, die Eltern quasi mit ihrer Forschung sozusagen uns der Menschheit erst eröffnet haben, muss man ja fast dazu sagen. Ne? Ja, so, jetzt sind wir bei Oceans 2050. Was ist euer Ziel? Eigentlich ist es schon ein bisschen rübergekommen, aber vielleicht kannst du das nochmal konkret sagen, was sozusagen die Foundation ihr Ziel ist, denn ihr kooperiert ja und da ist ja die Brücke zwischen beiden.
Ja, also wir haben im Deutschen diesen super schönen Spruch, der Name ist Programm. Das ist so eine saloppert Berliner Nummer, die wir sagen, Name ist Programm. In dem Fall passt es, da kommt es auch her. Also ich hatte ja kurz darauf schon verwiesen, also Oceans 2050 heißt wirklich Ozeane wieder aufbauen, 2050, eine Menschengeneration und wirklich dieses Ziel auf. Das kommt daher. Wie sehen denn die Ozeane für unsere Kinder aus? Und wie kommen wir dahin, dass das, was meine Frau als Kind erlebt hat und was wir alle eben noch so als Kindheitserlebnisse in der Natur haben, wie können wir die denn für unsere Kinder wieder hinbringen und für unsere Enkelkinder? Weil wir sind jetzt gerade auf dem Weg, der nicht so besonders gut aussieht. Und aber deswegen jetzt zurück zu dem, da ist diese ganze schöne positive Energie drin und es kommt wirklich aus einem wissenschaftlichen Paper. Deswegen, wenn wir so Oceans 2050 angucken, ich habe da so einen super Job in der zweiten Reihe. Vorne sind meine Frau und Professor Carlos Duarte. Ich glaube, mittlerweile kann man das so offen sagen, so der hochdekorierte Meereswissenschaftler unserer Zeit. Wir nennen ihn immer den blauen Einstein.
Den blauen Einstein.
Ich nenne ihn so, das darf man ihm jetzt nicht sagen, das hätte ich vielleicht nicht, aber wir sind ja auf Deutsch, das versteht er nicht. Aber der hat dann in 2019, 20 so ein Paper rausgebracht, das hieß Rebuilding Marine Life. Ja. Das war so ein wissenschaftliches Programm, wirklich fast so mit so KPIs, neuen Säulentag, wie baut man das auf und wie ist das Programm, damit wir 2050 wieder Ozeane haben und das aber eben aufgebaut auf den wissenschaftlichen Einsichten, die uns zeigen, wie schnell sich die Natur erholen kann, vor allen Dingen Ozean ist nochmal schneller als Land, wenn man es richtig macht. Dann gibt es so die Wale zum Beispiel, dann gibt es so ein paar zynisch witzige Dinge. Also wir haben es dann bei Covid auch erlebt, wie schnell sich die Ozeane erholt haben, als wir mal die Schiffe abgestellt haben und mal so ein bisschen die Fischerei. Und dann gibt es so fiese Sachen wie diese Atolle im Pazifik, wo die in 50er, 60er Jahren die Atomtests gemacht haben.
Ja, habe ich gerade einen Beitrag
gesehen. Da kann man dann 40 Jahre später kommen die da hin und sehen, dass es der Natur besser geht als den Leuten, die nah am Menschen sind. Also, aber lange Rede, kurzer Sinn, die Natur kann sich schneller erholen, wenn wir es richtig machen. Und das war so ein Paper, das war auch wirklich so ein echter, das war so ein Landmark, das war das fünf wichtigste Climate Paper des Jahres und das wichtigste Ozeanpapier. Und das war sozusagen unsere Gründungsbibel. Also auch diese Chaos ist da auch unerschütterlich in dem Sinne von, der lässt sich nie auf so einen Negativzweig ein. Es sieht zwar alles nicht besonders gut aus gerade, aber wir wissen theoretisch, wie es geht. Und das Einzige, was zählt, ist, sich dann auf den Weg zu machen.
Okay, damit jetzt nicht die falschen Schlüsse gezogen werden, ne? Nur weil die Natur sich schnell erholt, müssen wir jetzt nicht noch weiter Dinge kaputt machen, sondern nutzen die Gelegenheit noch. Gibt es eine Begründung, warum sozusagen die Meere sich schneller erholen als an Land?
Das Leben ist einfach schneller im Wasser. Das ist wirklich, kann man, glaube ich, klar zu sagen. Also jetzt so
okay.
Die am schnellsten wachsende Pflanze und Fische, wenn man denen, die sind schlicht und einfach ein bisschen schneller als das Leben. Auf dem Land die Wale jetzt nicht, ne? Das sind so die größeren, aber das Leben kommt aus dem Wasser und wenn es da funktioniert, dann geht es einfach fix.
So, jetzt ist es ja, also ich, als Banker bin ich ja eher beim Immobilienarchitekten. Ne? Da habe ich so ein besseres Bild und dann malt er vorne und den Plan für das Haus, das größere Objekt. Wie macht man das jetzt bei Meeren? Was sind dann sozusagen, was findet man dann auf diesem Paper? Mit wissenschaftlicher Unterstützung natürlich, das war jetzt mit Augenzwinkern. Aber wie baut ihr so eine Meeresflora wieder auf? Was ist da so die konkreten Steine, so für einen Laien? Also,
wow, wie viel Zeit haben wir? Das ist jetzt die Gegenfrage.
Wir verlängern, machen drei Serien draus, irgendwas, uns fällt was ein.
Es ist ganz interessant. Ich will jetzt nicht zu sehr in Eigenpinselei verfallen, aber das ist, glaube ich, mein Beitrag zu diesem Thema. Dass man, also wenn so ganz salopp, ich fange gleich einen Schritt weiter hinten an. Ich habe da so eine ganz tolle Position, ich sitze in zweiter Reihe. Ich habe mit den großartigsten Menschen zu tun. Aber das kann ich so ganz liebevoll sagen, weil mein Vater ist auch ein Akademiker. Wissenschaftler, Non-Profits, diese ganzen, das sind alles die wunderschönsten Leute, die wunderschönsten Herzen, tolle Denker, aber bauen tun die nicht. Das werden sie auch nicht, die Leute, die unsere Welt wieder aufbauen. Das ist eine Denkart und ne, wir haben ja vorhin schon viel über so die Finanzierung gesprochen. Es ist auch eine Art, wie man so Sachen strukturiert und das zieht sich dann bis hin zu, wie plant man, also es ist jetzt zum einen, dann arbeite ich hier tagtäglich, wie man ein Haus oder ein Projekt verkauft, kennen wir alle, man plant es anständig, man visualisiert es, man baut sozusagen die Zukunft erstmal virtuell und zeigt die Leuten, wie sich das anfühlt, was das ist, wofür die da ihr Geld hinlegen und das fehlt im ganzen Naturbereich noch vollständig. Wir haben noch nie einen schönen Plan gesehen. Die sind halt technisch und wissenschaftlich und das kennt man, wenn man als Architekt baut, auch. Die Statiker bringen nicht die schönen Pläne an, die dann beim Bauherrn laufen. Dafür sind wir dann da. Und diese ganzen Prozesse da mal so reinzubringen und denen dabei zu helfen, so zu denken, das ist, glaube ich, so die wichtige Aufgabe als Architekt da. Und dann Da kommt viel zusammen. Also ich meine, vielleicht jetzt zu Anfang zu mir, Berliner und in der Jesuitenschule gewesen und mein Vater ist Architekturtheoretiker, mit deutscher Philosophie aufgewachsen und sowas. Und diesem alten Gedanken, was ist ein Architekt? Das ist so diese Mischung zwischen Idealismus und Pragmatismus. Da genau dazwischen spielt die Musik. Wir haben dieses tolle deutsche Wort der Baukunst. Die beiden müssen da zusammenkommen. Und das ist auch was da so fehlt. Also jetzt, ich kann es vielleicht am einfachen Beispiel erklären. Bisher versuchen wir, die Natur aus Philanthropie aufzubauen und institutionellem Geld. Das wird aber nie im Leben reichen. Aber du hattest vorhin auch so schöne Sachen erwähnt. Wenn man jetzt zum Beispiel in Florida die Riffe wieder aufbauen will, dann ist einfach eine der einfachsten Sachen, sich mit denen darüber zu unterhalten, was die Riffe für die bringen. Und jetzt nicht nur moralisch, im Sinne von, wir haben alle irgendwie eine natürliche Verbindung zum Ozean und die Leute an der Küste sowieso, aber guck mal, so ein Riff da drüben, das ist wesentlich dazu verantwortlich, dass deine Küsten vor den Fluten geschützt sind. Und wenn dein Riff da weg ist und deine Seegraswiesen weg sind und deine Mangroven weg sind, dann kommt es mehr ungebremst bei dir, nicht nur in die Lobby, sondern auch noch 6 Straßen weiter hinten und dann kostet dich der eine Sturm, der da nicht sein sollte, eben 12 Milliarden an Schaden. Und daraus kann man dann, wenn man sich mit denen so unterhält und eben nicht sagt, ne, wir verbieten euch das anzufassen, wenn man diese Rhetorik, auch diese, sagen wir mal, hier auf unsere Ecke, so die Interessen der Umwelt vertritt, hat diesen Hang dazu, in so einer moralischen Überheblichkeit das alles zu argumentieren. Und da verliert man dann gegen Dollar. Das ist wenn man dann anfängt, diese Sprache zu sprechen mit denen und sich darauf einzulassen und auch mal dieses, das fühlt sich nicht immer gut an, wenn man sowas sagen muss wie der Fisch da drüben, der ist mehr wert als der da unten, weil da hängt deine Tourismus dran und der ist für dich Milliarden wert. Also fangen wir jetzt da an, die Riffe zu restaurieren, weil wir da finanzieren können. Das hat so was Unromantisches, aber was Pragmatisches. Also da hast du ja sehr konkret zu dieser Architekturfrage gefragt. Und wir gucken uns jetzt wirklich an, wie kann man Natur aufbauen mit der Logik und den Mechanismen von Projektentwicklung, wie man es auf dem Land kennt. Ich muss auch sagen, es ist für mich großartig, weil ich war jetzt schon so ein paar Jahre irgendwie dazwischen und jetzt kommen wir endlich wieder so ein bisschen in meine Welt, wo sich das für meinen Finger so anfühlt und ich kann 3D-Modelle von Riffen bauen, immerhin.
Ja, in der Bankwelt würde man sagen, oder Beratungswelt, Nutzenargumentation gegenüber dem Kunden richtig bauen.
Nicht lachen. Im Englischen heißt es ja ROI, Return on Investment. Das haben wir gerade auf jedem zweiten Slide in diesen Gesprächen.
Ja.
Ungewohnt, aber...
Ja, sozusagen, jetzt bist du ja nicht der, sozusagen du bist die Brücke, ne? Zwischen beiden Seiten. Aber kannst du nochmal sozusagen vielleicht mit ein, zwei, drei Worten, mit deinen Worten, weil wir sind ja alle nicht die Wissenschaftler, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die werden sagen, oh Gott, nee, wir sind da schon viel weiter. Aber was sind so Bausteine, wie kann man denn einen Riff sanieren? Also ich meine, die Umweltverschmutzung, die dazu beigetragen hat, dass es heute da ist, wo es ist, oder die Erderwärmung ist ja nicht weg. Ne?
Ja.
Also die zaubern wir ja nicht in 3 Wochen weg. Also wie kann man das in so einer Situation mit den jetzigen Bedingungen, die sind wir ja heute da, wie baut man so ein Ding auf? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Wie viel Zeit haben wir? Lass uns ganz kurz vorne, weil du hattest Algen erwähnt. Ne?
Ja.
Das ist ja auch jetzt in unserem Seaweed-Projekt, das ist ganz verständlich. Und wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre mit euch bei Intalka zusammen. Und es ist immer ein langer Weg, die Leute da mitzunehmen. Und was ich am liebsten mag, ist dieses, dass man die Leute darauf einlädt, sich das, was wir so kennen, wenn wir an Natur denken, sich das vorzustellen. Und jetzt, ich nehme mich mal ganz kurz auf eine Reise damit, wie ähnlich das unter Wasser ist, aber es sieht halt doch ein bisschen anders aus. Und wir reden wirklich von Ozeanwäldern. Ja, und es ist auch kein Wunder, das meiste Leben kommt aus dem Ozean, ist dann irgendwie hochgewandert. Diese Sachen sind alle hochgradig verwandt. Und genauso wie wir das jetzt wie es jetzt an Land ist, ist es da unten auch. Diese Seegräser reinigen das Wasser, bringen Sauerstoff, da leben die ganzen Dinger drin. Es ist jetzt alles, diese Mechaniken sind alle die gleiche. Und es ist genauso wie auf dem Land, wenn man von denen genug umbringt, dann wird es schwierig. Dann wird das Wasser sauer und die Fische gehen dir aus und so weiter. Und so ähnlich ist der Wiederaufbau, wir müssen die Ökosysteme wieder aufbauen. Je komplexer, desto besser. Und Riffe sind da ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil das sozusagen, das ist wie der Rohbau. Also die Riffe bringen die Masse und die halten die Wellen auf und dann ist es dahinter ruhiger. Und wenn es dahinter ruhiger ist, dann kann da das Grünzeug einziehen. Und das Grünzeug, Algen sind so ein blöder Begriff. Also Seaweed klingt schöner, aber wir haben eben in dieser ganzen grünen Welt unter Wasser, also Seegras sieht aus wie Gras am Land, nur dass es so schön im Wasser hin und her webt und es ist nicht der Hirsch, der drauf langläuft, sondern die Schildkröte fliegt da lang. Und dann der Heide, die Schildkröte hat. Und Algen sind so diese, du wolltest zahlen, Algen, es gibt so, glaube ich, Meeresalgen, so die schnellst wachsende Pflanze der Welt, bis zu 30 Zentimeter am Tag, ist so eins von diesen.
Am Tag?
Am Tag, ja. Diese Kelp, okay. diese großen Lappen, die dann da im kalten Wasser sind, aber Algen gibt es halt in Madagaskar an einer schönen Postkartenküste, wo alles türkis ist, und die gibt es irgendwie im Atlantik, wo alles kalt ist. Und da sehen die aber sehr unterschiedlich aus. Carlos hat da mal so ein schönes Bild. Also es gibt, glaube ich, 73.000 unterschiedliche genetische Spezies der Algen. Und die genetische Bandbreite in der Komplexität ist wie die genetische Bandbreite von einem Pilz zu einem Elefanten. So unterschiedlich ist diese Welt. Aber ansonsten ist das alles so, wie die Sachen funktionieren, welche Beiträge leiten, ist es ein bisschen, ist wie ein Land, nur unter Wasser. Sieht ein bisschen anders aus. Korallen sind sowas ganz Spezifisches. Aber wir können jetzt eben... ich glaube, so, das ist ein komisch klingendes Thema, aber die Technik wird uns da einfach viele Sachen erlauben in den nächsten Jahren, die wirklich jetzt so eine Schubumkehr auch bringen können. Wir können jetzt Riffe aus dem 3D-Drucker drucken und die dann so planen, wie ich ein Haus planen würde. Planen wir jetzt einen Riff so, dass es dann optimal die Energie bricht, damit man danach das Seegras pflanzen kann und dann wieder die Mangroven und dann kann man so peu à peu wieder so hochproduktive Ökosysteme aufbauen und dann redet man die ganze Zeit über ROI, da kriegen die ihre Fische zurück und Küstenschutz und so weiter.
Okay, was spannend, du bist jetzt so schnell drüber gegangen. Also wir haben jetzt sozusagen reden über einen Riff, was aus dem 3D-Drucker kommt.
Ja.
und ihr programmiert das nicht per Zufall, ne? Da kommt ein Arm dran und da oder was auch immer sozusagen. Ich habe da ein Foto ja gesehen bei euch auf der Website, sondern schlichtweg, es wird genau geplant, wie sind die Meeresströmungen, vielleicht ist wahrscheinlich auch die Temperatur ein Thema, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut.
Und dann sozusagen wird vielleicht wahrscheinlich mit ein bisschen Nachschub die Pflanzenwelt dahin gebracht und dann entwickelt sich das auch so in einer gewissen Art und Weise selber, wenn man den richtigen Grundstein geschaffen
hat. Wow, genau.
Kann man so sagen?
Genau. Und dann gibt es hier so eine riesen Spielwiese, deswegen ist es auch so spannend. Also die Riffer strukturell, das sind jetzt Tonnen an Tonnen und Tonnen, die wachsen in der Natur so über Millionen Jahre, aber wir können sie jetzt auch drucken. Die sind sozusagen der Grundstein. Und dann, ja, dann kannst du wirklich das Riff so planen, dass du sagst, wo ist welche Koralle. Und dann, wenn man, da gibt es die witzigsten Sachen. Wenn man das jetzt beschleunigen will, dann muss man die Fischchen mitbringen, die bei den Korallen die Algen abfressen, sozusagen die Housekeepers. Und dann kann man die Krebse bringen und dieses Ökosystem sozusagen in der Komplexität, man kann es ein bisschen, wie bei uns in der Permakultur auf dem Land, man kann es so artifiziell die Komplexität so ein bisschen anschieben, bis hin zu der allercoolsten Geschichte. Man kann, wie eine Party, also das Leben im Ozean, ganz viele Kleintiere, die Soundscape, also so die Klanglandschaft von einem gesunden Riff, zieht Leben an. Wir können wirklich jetzt Lautsprecher unter Wasser auf diese zu bildenden Riffe setzen, die so wie Musik den Klang von einem gesunden Riff ausspielen und dann kommt das Leben schneller an. Es ist wie, als ob du irgendwie auf Ibiza eine dicke Boombox aufstellst und die Leute kommen dann, weil die Musik spielen.
Ich gucke schon immer Richtung Scarlett, ob das jetzt stimmt, was du erzählst, aber ich finde es...
Ich würde keine Behauptung aufstellen, zu der ich nicht irgendein wissenschaftliches Paper habe.
Ja.
Also es gibt auch andere coole Sachen. Die haben in den Bahamas letztes Jahr die größte Seegraswiese der Welt kartografiert. Das ist der größte zusammenhängende Organismus der Welt. Den haben die kartografiert, indem die Tigerhaien so Kameras angehängt haben und die dann das dann mit KI zusammengesetzt haben. Weil irgendwie Taucher hätten 280 Jahre gebraucht, um das alles zu machen. Also da gibt es schon...
Ja, ich merke schon, also sag mal so, also ist natürlich, ich bin da ja total raus und neutral, aber wahrscheinlich ein paar Hörer denken so jetzt, ja, ist ja super, was der Fritz erzählt, tolle Theorie. Wo ist die Praxis? Gibt es sozusagen, also kann man, könnte man, also wenn ich jetzt morgen tauchen will und die Zeit hätte, sozusagen, gibt es schon so Beispiele, wo ihr zeigt, das hier funktioniert, das, was wir uns da vorstellen? Ne?
So? Die volle Musik, wo alles zusammenkommt, das läuft gerade an. Aber in Einzelteilen alles. Also so vom Drucken, die Elemente, die wir benutzen, um jetzt Riffe zu drucken, die werden schon seit, weiß nicht, mehreren Jahren erfolgreich jetzt nicht für Korallen, aber so in ganz küstennähen Streifen eingesetzt, um Küstenstreifen vor Erosion zu schützen. Aber die Technologie ist relativ neu, die ist vielleicht so, mein Partner Mert hat die vor irgendwie 8 Jahren erfunden oder sowas. Da ist jetzt wirklich so, also tonnenweise so Sachen, die das im 3D-Drucker drucken. Das ist relativ frisch, aber so das ist eine richtige Firma, die seit Jahren diese Dinger produziert. Und in der Korallentechnik, da ist es ein ganz kompliziertes Feld, wie man die jetzt züchtet. Aber es gibt einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den sollte ich vielleicht noch loswerden. Und zwar, bei den Korallen haben wir wirklich ein blödes Thema. Also so, die Korallen, die wir heute haben, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben. Also da ist es jetzt wirklich so, dass die Zielstellung so umkippt, dass wir uns eigentlich jetzt gerade darauf konzentrieren müssen, wie wir die Korallen züchten, die in den Ozeanen in 10 Jahren.
Die mit den Veränderungen quasi umgehen können.
Ja. Okay. Also das ist, da muss man, glaube ich, gerade so ein bisschen realistisch sein.
Und das heißt, bittere Aussage, finde ich.
Ja, das ist nicht witzig. Nee. Also das sind zwei bittere Sachen da dran. Das erste ist halt, das ist nicht schön. Und das zweite ist, dass wir leider so ein bisschen manipulieren müssen. Also wir müssen die genetische Auslese beschleunigen.
Okay.
Das klingt jetzt nicht so ein bisschen, das heißt im Endeffekt so ein Bleaching-Event, wie man das jetzt jeden Tag in der Zeitung liest, das ist wie so ein Waldbrand unter Wasser.
Ja.
Aber es überleben immer ein paar. Und dann muss man sozusagen die nehmen, um daraus die nächste Generation zu züchten und im Endeffekt sowas zu machen wie Smart Corals. Also du willst halt jetzt bei jeder Koralle, müssen wir jetzt wirklich so ein Chip in der Basis drin, wo man weiß, wo ist die aufgewachsen, aus welcher genetischen Gattung kommt die und so weiter, damit wir möglichst viel Daten darüber bekommen, welche von den Korallen dafür taugen, dass wir damit die nächsten Generationen züchten und dass, wenn eine überlebt oder nicht überlebt, dass wir möglichst viel Daten dazu haben, warum oder warum nicht.
Mhm.
Aber das ist der unschöne Teil dieser ganzen.
Ich wollte gerade sagen, ich rede ja im Podcast und spreche am liebsten über Lösungen, aber du kommst natürlich am Problem nicht vorbei. Ne? Aber also so dramatisch sozusagen war es mir nicht so bewusst. Das ist
kronenspezifisch. Ne?
Also, ja, ja, aber
die spezifischen Kronjuwelen.
Wir haben alle die schönen Bilder, die wir immer mal, vielleicht der eine oder andere hat sie vielleicht sogar live gesehen, zumindest in Dokumentation gesehen haben. Weil wenn du, wir reden ja dann nicht mehr über 5 vor 12, wir reden eher auch nicht 5 nach 12, da ist es ja quasi dunkel. Ja, wenn du sagst, die Welt ändert sich da komplett.
Ne? Ich will da jetzt gar nicht unken, aber die letzten 1,5 Jahre bringen gerade so Daten, die echt nicht gut klingen.
Okay.
Und es gab heute gerade quasi wieder in den Nachrichten, glaube ich, wie Australien, Great Barrier Reef halt irgendwie. Das habe ich heute nur mal kurz überflogen heute Morgen.
Also aber Wahnsinn, ich hatte gerade so eine Doku vor ein paar Tagen gesehen und ehrlicherweise war vorher, nachher, die Bilder waren schon erschütternd. Da haben, da haben 2 Bilder ausgereicht, um einen sozusagen den Schauer über den Rücken zu jagen und die Tränen. So, lieber Fritz, jetzt schwenke ich mal zur Dame des Hauses, hätte ich jetzt was gesagt, zur lieben Scarlett. Also, Fritz hat da so ein paar Punkte angedeutet. Ne? Bei manchen denkt man so, das ist ja ganz schön, es klingt so nach Zukunftsmusik. Sozusagen, aber Fritz weiß, wovon er spricht, erst recht mit wissenschaftlicher Grundlage. Jetzt kommst du ja auch nicht aus diesem Fachgebiet. Ne? So, und ihr überlegt ja, wie wird das Geld sinnvoll investiert? Wie geht man dann damit um? Also wie kooperiert ihr miteinander? Ihr macht das ja schon länger. Ne? So, da ist ja Governance ein Stichpunkt bei einer gemeinnützigen Organisation. Wie die hohe Transparenz. Also wie geht ihr damit um? Ist ja nicht so einfach, finde ich, bei so einem Thema. Also weil man wahrscheinlich Erfolge auch nicht gleich in 3 Wochen sieht. Wobei, ich habe gelernt, dass mehr wächst schneller als auf dem Land. Nein, ist wirklich so. Ist mir, also ich bin dann doch Laie an der Stelle, Banker halt.
Ja, das stimmt. Also die Transparenz ist natürlich sehr wichtig und uns auch sehr wichtig. Wir sind auch daran interessiert, dass wir nicht einfach irgendwo Geld hingeben und nicht genau wissen, was damit gemacht wird, sondern sind wirklich im engen Austausch. Das Global Seaweed Project, das unterstützen wir jetzt seit Gründung. Also wir haben uns bei der Gründung schon Gedanken gemacht, welche Projekte oder welche Organisationen möchten wir unterstützen. Und jetzt sind wir ja gut schon 4 Jahre, kooperieren wir zusammen und ja, sind im direkten Austausch. Ihr liefert uns sozusagen Reportings, ihr habt die wissenschaftliche Grundlage, dass die Studie jetzt gerade zum Global Seaweed Project, endlich, die bei Nature veröffentlicht wurde, endlich, so lange haben wir lange drauf gewartet. Und natürlich kann man nicht alle Sachen messen, aber auch jetzt bei den anderen Projekten sind wir da schon, versuchen wir auch mal vor Ort zu sein und uns das anzugucken. Also der Besuch auf der Algenfarm steht dieses Jahr an. Ist noch die Frage, wird es Dänemark oder, oder Indonesien?
Frankreich.
Ja, oder Madagaskar, ne? Hattest du ja vorgeschlagen.
Das ist die Reise lohnt sich.
Ja, genau. Und insofern, wir holen uns natürlich auch Fotos, Videos, Material ein, die das dann sozusagen ein bisschen belegen, was da passiert.
Okay, spannend. Aber ich glaube, die Aussagen von Fritz zeigen ja, dass ihr euch ein sehr wichtiges Thema rausgesucht habt. Und wenn das dann auch noch zu wenig bespielt wird, ne, glaube ich, sollte das hier der Werbeblock sein, sich mehr mit diesem Thema auch an andere zu beschäftigen. Der sozusagen ist völlig kostenfrei für die Zukunft. Jetzt hast du gerade gesagt, eines unserer Lieblingsthemen, ne, über das wir heute auch Schwerpunkt reden, aber du hast mindestens 2 weitere Lieblingsthemen. Lass uns die kurz streifen.
Ja, sehr gerne. Also neben dem Global Seaweed Project unterstützen wir noch auch seit Anfang an ein Projekt von Rewild im Annamitengebirge in Laos und Vietnam. Mhm. Du hattest das eingangs schon erwähnt. Wir streifen das heute mal kurz, weil Fritz ist ja jetzt hier.
Ja.
Und da sollte der Fokus auch da liegen. Aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen, weil die eben auch seit Anfang an sozusagen dabei sind und wir auch da eine enge Kooperation haben. Mein Ansprechpartner sitzt auch hier in Berlin. Im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Ihn habe ich auch vor ein paar Wochen mal besucht, weil da eben DNA-Proben ausgewertet werden. Und bei dem Projekt geht es darum, im Annamitengebirge die vom Aussterben bedrohten Tierarten zu retten.
Ja.
Und die sind in erster Linie durch den Wildtierhandel bedroht und Wildtierfang bedroht. In dem Gebiet gibt es Millionen von Drahtschlingen, die da ausgelegt werden. Und die Maßnahmen, die Rewild da durchführt, sind halt eben Schutzgebiete einzurichten. Also die haben schon ungefähr 50.000 Hektar Schutzgebiet dort neu eingerichtet. 50 Ranger ausgebildet, die die Schutzgebiete bewachen und auch von diesen Drahtschlingen befreien.
Ja.
Und zusätzlich bauen sie auch gerade ein Erhaltungszuchtzentrum dort auf und versuchen eben dort wieder gewisse Arten, die kurz vorm Aussterben sind, zu züchten und dann später wieder in Schutzgebiete in die Freiheit entlassen zu können.
Ja, ist wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn ich das so raushöre zwischen den Zeilen, das Projekt.
Ja, also klar, in solchen Ländern, wo, sag ich mal, auch die politische Lage vielleicht ein bisschen instabil ist und gerade auch, sag ich mal, die Kultur auch eine Rolle spielt, ne? Wildfleisch zum Beispiel zu essen, dass das was Besonderes ist und dass das irgendeine Superkraft hat oder wie auch immer.
Ja.
Aber auch da versucht Rewild mit Organisationen, Institutionen vor Ort zusammenzuarbeiten. Also die arbeiten auch immer mit Locals zusammen, mit Einheimischen, die sich in der Regel auch am besten auskennen und der beste Sparring-Partner da sind. Und versuchen da auch Einfluss drauf zu nehmen, dass da so ein bisschen auch ein Umdenken stattfindet und sensibilisiert, die Leute sensibilisiert werden vor Ort und dass man vielleicht auch mal Gesetze ändert. Genau.
Ja. Ebenfalls ein sehr spannendes Thema, dafür wird die Zeit heute nicht reichen. Deswegen wollten wir nur den kleinen Blog mit reinnehmen. Man kann es aber bei euch auf der Internetseite finden oder auf der Internetseite von Rewild oder wir machen einfach einen zweiten Podcast. Das war jetzt die offizielle Einladung an der Ecke und gehen dann auf dieses Thema rein. Mhm. Aller guten Dinge sind drei, liebe Scarlett. Es gibt auch noch sozusagen Art for Impact. Was ist das denn?
Genau, ja, das eine gute Frage, ja. Das ist eigentlich ein Gedanke gewesen von uns, wie wir Künstlern eine Plattform bieten können, anstatt irgendwelche Stockfotos zu verwenden. Mhm. Wir haben uns gedacht, mittlerweile gibt es ja auch viele kostenfreie Stockfotos, aber das Budget, was wir dafür haben, das geben wir doch lieber jemand anderen und bieten ihm dafür noch eine Plattform und gewisse Reichweite und Bekanntheit und vereinen uns sozusagen. Und da haben wir jetzt gerade neu, hat ein Wechsel stattgefunden, einen neuen Künstler sozusagen, und zwar Jörg Hovis, der hat auch einen Verein, der nennt sich Helden der Meere. Mhm. Und den unterstützen wir auch. Und seine Bilder sind jetzt sozusagen auf unserer Webseite und die nutzen wir auch für Social Media. Und machen aber auch mal einen Vortrag mit ihm zusammen und versuchen ihn halt auch eine gewisse Bühne zu geben sozusagen. Und das ist so ein kleiner Nebenschauplatz, würde ich mal sagen. Finde ich auch eigentlich eine Methode, sag ich mal, die jeder nachahmen kann. Und das macht auch eben ja, viel Freude, dann mit solchen Menschen zusammenzukommen. Und das ist halt, passt halt auch sehr gut natürlich zu den anderen Projekten, die wir haben. Da hat man noch so gleiche Gedanken, gleiches Gedankengut und eine gleiche Mission. Also er möchte eben die Sichtbarkeit der Helden der Meere erhöhen und hat eine Online-Plattform gegründet. Er ist auch manchmal, ich würde sagen, waghalserisch unterwegs im Ruderboot über den Atlantik in 50 Tagen. Okay. Macht auch nicht jeder. Aber um eben die Aufmerksamkeit zu erhöhen und macht auch tolle Fotos und es gibt auch einen Film dazu, kann ich eben nur empfehlen.
Sehr cool, sehr cool. Also meine Mutter hat immer gesagt, das Auge ist mit. Ne?
Genau,
also,
Bilder sagen mehr als 1000
Worte. Genau, oder hätten wir den nächsten Spruch sozusagen, da gibt es sicher noch eine Menge mehr. Also ich kann mich an die vorhergehende Serie der Fotos erinnern. Da hatte ich mich immer gefragt, wieso sind jetzt diese Fotos, wo ist das mit dem Meer? Und ich fand das sehr, sehr geschickt. Die waren sehr wertig und ein definitiver Grund, wieder bei euch auf die Seite zu gehen und sich die neuen Kunstwerke da anzusehen. Und erst recht, jetzt gibt es ja auch sozusagen nochmal eine nähere Brücke, was eigentlich egal ist. Ich finde die Idee einfach cool, ob man jetzt Fotos einfach so einkauft auf einer großen Plattform oder aber einfach einen Künstler, der auch so das Thema ja nochmal verstärkt, ob man denen einfach eine zusätzliche Plattform gibt. Also finde ich ziemlich cool. Und alle, die jetzt neugierig geworden sind, weil so Bilder beim Podcast ist ja irgendwie schwierig, also deswegen einfach auf die Internetseite gehen. Die Zeit rennt. Ne? So, also wir sind eigentlich schon drüber, aber wir sind jetzt zu zweit heute oder zu dritt, deswegen gibt es ein bisschen mehr obendrauf. Ich würde jetzt gerne nochmal zu Fritz gehen. Mehr war das Stichwort nochmal, Scarlett. Fritz, Du hattest vor uns, jetzt habe ich, ist mir der Name eures Wissenschaftlers, Carlos Duarte. Kannst du vielleicht so ein bisschen umrissen, ohne dass wir jetzt eine wissenschaftliche Grundausbildung bekommen, bin ich also ich persönlich überfordert, also quasi, was ist sozusagen der Kern dieser Ausarbeitung, ne? Weil du hast gesagt, der blaue Einstein, ich habe es mir gemerkt, da muss ja eine Menge Power drin sind in dessen, was Carlos ausgearbeitet hat und wissenschaftlich erforscht hat.
Ja, ist ja auch. Also da gibt es viel zu. Also jetzt ohne seine ganze Vita kenne ich auch nicht, aber gestern hat er mit uns geteilt, dass er dieses Jahr den Japan-Preis gewonnen hat, der Japan-Prize. Und das ist so, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, als Meeresbiologe ist das so das Höchste, was man an Ehrungen bekommen kann. Oder der von japanische Kaiser teilt das Ding persönlich aus. Für sein Lebenswerk, einen Beitrag für Frieden und Peace and Prosperity of Humanity. Also das ist so, aber der hat ein paar Themen, also für uns war Rebuilding Marine Life wichtig. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich der Wiederaufbaugedanke. Wir haben angefangen, irgendwie unsere erste Meldung war wirklich so, hey, wir wollen jetzt diesen Paradigm Shift von Conservation, Protection, also vom Erhalt und vom Kampf gegen den zum Wiederaufbau und diese Einladung, die da drin steckt. Und dann, was an Carlos wirklich so angenehm ist, ist dieser unerschütterliche, das ist kein Zweckoptimismus, sondern dieses Paper war eben auch auf den Studien aufgebaut, die zeigen, dass es möglich ist. Und das ist so eine Sache, die bei Menschen, glaube ich, immer gut funktioniert. So, ja, Idealismus alleine ist schön fürs Gefühl, Wissenschaft alleine ist schön für den Verstand, aber wenn man die beiden zusammenbekommt, dann kriegt man relativ viel im Publikum zurück, so, wenn man beides bieten kann. Idealismus, aber dann diese Untermauerung durch Wissenschaft. Und in letzter Zeit, also es ging munter weiter. Wir kennen ja alle irgendwie die Carbon Markets. Und in diesen Carbon Markets gibt es jetzt dieses neue spezielle Feld des Blue Carbon. Also diese Einsicht, dass, Überraschung, Überraschung, die 70% unseres Planeten, die blau sind, die haben, ne, auch fast den gleichwertigen Beitrag dazu, wie dieses System sich stabilisiert. Und jetzt sollten wir uns das doch mal dementsprechend angucken. Also diese erste Blue Carbon Wissenschaft, überhaupt den Begriff, den hat er mitgegründet. Und das hat dann so zu so einem Sonderkapitel an diesen Carbon-Märkten geführt und eben jetzt auch zu unserem Seaweed-Projekt. Das ist die Grundlage, eine der wissenschaftlichen Grundlagen war da, wie messen wir jetzt mal was, damit man dann so ein Carbon-Zertifikat daraus bekommt. Und jetzt gibt es so eine wirklich schöne, der nächste Schritt war dann so, kommt jetzt alles von Carlos, aber wir haben es dann alles zusammen weiterentwickelt. Zeigte sich dann, dass diese Carbon-Methodologien, die wir auf dem Land entwickeln haben, nur begrenzt dazu taugen, diese Ozeansysteme wirklich zu erfassen. Korallenriffe, bestes Beispiel. Also wenn man so ganz einfach sagen würde, im Grünen und im Blauen haben wir die Regenwälder und die Korallenriffe, das sind sozusagen die beiden Kronjuwelen der Natur. Und für einen Korallenriff haben wir ein Carbon Zero. Kann man keinen Carbon mit abbilden. Also weiß man, dass das System nicht dazu ausreicht, das zu erfassen, was wir wollen. Und dann gibt es jetzt so eine ganz schöne neue Diskussion. Also gibt es Carlos hat dann angefangen, mit Ralf Chamie zusammenzuarbeiten. Das ist so ein fast Finanztheoretiker, der eine relativ hohe Position beim IMF hatte, der Internationale Währungsfonds heißt es auf Deutsch, glaube ich. Und die beiden haben so ein Konzept gearbeitet, das hieß wirklich so das Blue Natural Capital, dass man einfach die Natur eher als natürliches Kapital anguckt und wie ein Asset anguckt und sich anguckt, was dieses Asset produziert und das dadurch bewertet. Mhm. Nicht durch so ein separates Bewertungsmodell. Da hatten die so einen coolen Vortrag, der hieß Blue Natural Capital is the New Real Estate. Und das war so ein bisschen die Vorlage für uns auch, das jetzt so anzugucken. Weil wenn es wirklich Real Estate ist, dann kann man es auch so finanzieren. Dann kann man sich die Leistungen dieser Ökosysteme angucken, versuchen, die in Geld zu übersetzen, so wie wir alles andere auch bewerten. Und vielleicht wird es dann einfacher für uns, die Natur so ein bisschen besser in unsere Bewertungsmodelle einfließen zu lassen. Also theoretisch alles relativ viel, aber funktioniert. Und das so, dieser Shift, der war jetzt der jüngste, der ist wirklich wichtig. Und ansonsten, ich meine, Carlos hat ein Leben wie ein Präsident. Der ist jeden Tag im Flugzeug und berät wo auch immer. Also ich lache immer nur, wenn ich seinen Kalender sehe. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen was von diesem blauen Einstein, der ist wirklich...
Okay, so, aber es ist ja schön zu wissen, dass ihr sozusagen jemand so Kompetentes, fast Einzigartiges, sozusagen als eine Expertise, mit seiner einzigartigen Expertise an Bord habt, ne? Und solche Themen letztendlich anzugehen. Und übrigens in der Bank wird die Diskussion auch sehr stark geführt. Ne? Wie bewertet man die Dinge anders? Ja. Das, was du gerade anhand des Ozeane und Meere gezeigt hast, und wie kann man dadurch sozusagen ja, andere wirtschaftliche Mechanismen, die so bei anderen Themen normal greifen, auch motivieren, da reinzugehen. Ne? So, und ich glaube, so rückwirkend ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ist auch ein beliebtes Spiel von Coaches oder wenn man über Ziele spricht, die einfach in das Jahr 2050, stell dich hin und sag, welches Bild du gerade erleben willst, dass es eingetreten ist. Und dann geht zurück, welche Schritte du bis zu diesem Bild brauchst. Ne? So, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Systematik, ja, ne? Da, auch deine Rolle, die du als Architekt da mit einbaust. Da steht das Haus, es ist halt das Meereshaus, Ozeanhaus, ja, so soll es aussehen und das ist der Weg dahin. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Uns ist leider die Zeit wie immer davongerannt in diesem Podcast. Ich könnte ihn ja auch stundenlang betreiben. Keine Ahnung, ob jemand stundenlang mir zuhören möchte. Wahrscheinlich niemand, aber meinen Gästen wahrscheinlich schon. Deswegen werden wir bestimmt den Teil 2, 3, 4, was auch immer machen. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen. So, wir werden aber natürlich nicht umhinkommen, an den 5x5 vorbeizukommen. Das dürfen alle Gäste hier, die ich hier einlade. Dementsprechend lass uns mit Scarlett gerne anfangen, Scarlett, die nächsten kurzen Punkte zu vervollständigen oder zum Schluss dann noch eine Frage zu stellen. Ich, Scarlett Eckert, stehe für?
Ich stehe für die Wiederherstellung von Biodiversität, den Erhalt von gesunden Ökosystemen, die Unterstützung des Meeresschutzes, weil das unsere Lebensgrundlage ist. Und ich stehe auch dafür, oder ich setze mich dafür ein, das Bewusstsein dafür zu verstärken und noch mehr, noch lauter zu werden für die Lösung, die es bereits gibt. Du hast es auch schon oft gesagt, wir wissen eigentlich, was wir tun können und tun müssten, aber wir müssen es auch tun und deshalb...
Zitat von Carlos übrigens.
Okay. Ah, sehr gut. Wusste ich nicht. Dankeschön, liebe Scarlett. Nachhaltigkeit heißt für mich, ist zwar wieder der Begriff Nachhaltigkeit, aber der lässt vieles offen. Nachhaltigkeit heißt für mich.
Ja, im Prinzip schon den Erhalt der Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen und aber natürlich eine lebenswerte Zukunft, was du auch eingangs gesagt hast. Nicht wenn der Zustand, wenn ich nicht mehr da bin, sondern ein besserer Zustand eigentlich, als es jetzt ist. Und genau.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Niemals damit aufhören zu gucken, was es für Lösungen gibt und was man verbessern kann, sowohl privat als auch beruflich und andere damit anzustecken.
Boah, eine sehr schöne Antwort, weil alle anderen haben immer irgendwie Flügen nicht abgewählt oder so und du drehst das in das Positive. Sehr schön. Lieber Enrico, folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt.
Ja, einige bestimmt nicht, aber vielleicht, wenn ich mir was wünschen könnte, was wäre das?
Ja, dann äußere doch deinen Wunsch. Wir sind ja quasi Weihnachten und vorher nachher. Was. Wir sind bei Wünsch dir was.
Genau. Ja, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass mehr Investitionen in den Erhalt der Natur oder die Wiederherstellung der Natur fließen, als in die Zerstörung. Und ja, dass es wirklich auch mal bei den Leuten ankommt und das, was man predigt, dass es auch gehalten wird und umgesetzt wird.
Leider ein weiter Weg, aber ein Wunsch, den, glaube ich, hier alle, die hören und hier sitzen, gerade um den Tisch, definitiv unterstützen, Scarlett. Dankeschön. Ja, Fritz weiß schon, was sich zukommt, aber gern nochmal sozusagen, ich, Fritz Neumeier, stehe für.
Das würde ich jetzt wirklich runterkochen auf den Wiederaufbau der Ozeane. Das ist die einfache Antwort. Ja.
Nachhaltigkeit heißt für mich.
Hatten wir vorhin. Mein Lieblingsmodell ist, stell dir die Zukunft deiner Kinder und Enkelkinder vor. Nicht aus der Sinne halt, sondern so, wie soll das aussehen für die? Und nimm das als das Modell für die Entscheidung von heute.
Haben wir, glaube ich, gerade alle sehr schöne Bilder im Kopf, hoffe ich zumindest, auch bin mir sicher. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals...
Einfach Oktopus essen. Ich will die haben, wenn meine Kinder und Enkelkinder da sind.
Okay, das hatten wir auch noch nicht, ehrlicherweise. Alles klar, kann ich verstehen.
Ich kann ja jedem empfehlen, guckt euch mal so ein Video an wie Oktopus und Kokosnuss oder sowas. Und das ist, da kann man sich tagelang mit unterhalten mit denen.
Ja, ja, nee, lass uns mal sozusagen, lass uns mit positiven Bildern sozusagen. Folgende Frage hast du mir noch nicht gestellt, Enrico.
Ja, wir haben so viel es gibt ein Ding, und zwar, was ist so das Wichtigste dafür, wenn du was für dich so Was ist die wichtigste Frage für dich?
Ja, dann gerne an dich
gestellt. Für uns alle. Und es gibt ja auch diese andere Frage oft so, was kann man denn so machen? Und es gibt ein Ding, was wir, glaube ich, alle hier auf meiner Ecke immer so ein bisschen verpassen. Die wichtigste Frage ist diese, im Englischen ist sie so ganz einfach, why should I care? Wir müssen für die Leute beantworten, wie das, dieses Thema nicht was Abstraktes ist, Nachhaltigkeit, Zukunft oder was. Wir müssen ihnen helfen zu verstehen, wie das im Herzen für sie was bedeutet. Warum sollte ich mich kümmern in dieser Welt, so, wo ich auf dem Telefon sofort jedes Dopamin haben kann, wo ich wirklich Sport habe und mir Bikinis auf Instagram angucken kann, wenn ich meine Jungs mal so kurz nehme. Oder so, why should I care? Das ist wirklich die wichtigste Frage und immer so die Linse. Ich glaube auch so, deswegen funktionieren so viele Sachen nicht. Weil die Wissenschaftler, Carlos hat Artikel geschrieben, tolles Beispiel, die sind fantastisch und keiner kommt durch die Überschrift. Weil das irgendwie so eine Wissenschaftssprache ist, wo man nach dem vierten Wort schon verabschiedet ist. Und so, das ist diese Kunst. Wie bringen wir das Leuten nahe und zeigen denen, dass es für sie was bedeutet, dass es um ihre Kinder geht, um ihre Enkelkinder. Das ist so die wichtigste Frage. Wir haben einen, und damit kann ich vielleicht aufhören, wir haben ein so ein Ding, im Englischen ist es einfach, aber es gibt kein Wort, was einen größeren Unterschied macht zwischen eins und meins. Wenn man Kinder hat, es gibt keinen größeren Unterschied mit einem Buchstaben als von einem Kind zu meinem Kind rüber. Das ändert alles in dem, was ich will, meine Einstellung, was ich bereit bin, was es für mich bedeutet. Und das ist in dieser ganzen Zukunftsfrage hier, wir trennen diese Themen Finanzen, Umwelt, wir gucken das so in komischen Begriffen an und es ist eigentlich eins und es ist so, je mehr wir uns das irgendwie im Herzen verstehen, desto einfacher wird es dann, glaube ich, für uns alle irgendwie ein bisschen mehr in die gleiche Richtung zu gehen.
Das finde ich ein sehr geniales Bild, weil wir hatten ein ähnliches schon bei einem Gast und Astrid Beger war das damals, die hat von der Umwelt zur Unswelt gesprochen. Super. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Bild. Ja. Finde ich wunderschön und ich glaube, jetzt haben wir irgendwie alle, die Kinder haben, Enkel haben oder einfach, wenn man sich an jungen Menschen erfreut, tolle Bilder im Kopf. Und ihr habt sozusagen zurückhaltend, wie ihr beide seid, nicht drüber gesprochen. Aber sozusagen, wenn jemand mehr als das 1%, die Gelder in solche Projekte fließen oder er will das zweite investieren oder einen Teil des 1%, was auch immer, dann habt ihr gern die Möglichkeit, euch zu unterstützen an der Stelle. Geht auf die Internetseite, bei meinen Posts werdet ihr es finden, die Kontakte, und könnt da sozusagen darüber gehen und die liebe Scarlett und den lieben Fritz mit ihren tollen Projekten unterstützen. Dass es notwendig ist, ist hoffentlich rübergekommen bei dem heutigen Podcast, auch wenn die Zeit wie immer nicht ausgereicht hat. Ich danke fürs Zuhören, freue mich auf das nächste 5 nach 12. Lasst euch überraschen, wer der nächste Gast ist. Ich verrate es heute noch nicht. Und ja, bis bald. Danke nochmal an euch beide.
Danke für das tolle Gespräch. Großes Vergnügen. Danke.